Lesebühne, Text, Genuss und Schnaps plus Vorträge.
Der Podcast.
Wunderbar. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Text, Genuss und Schnaps. Ich bin Milena und vor mir sitzt wie immer Jan. Heute treffen wir uns auf einen Schnaps mit Lisa Rabe. Sie hat am 17. Juni im Dornröschen bei uns gelesen. Sie wurde 1989 in Karlsruhe geboren und mit 12 begann sie ihren ersten Roman, kam allerdings nur eine Seite weit. Nach dem Abitur zog sie für das Studium der Germanistik und Anglistik nach Stuttgart. Heute ist sie freiberufliche Texterin und Redakteurin und lebt in Hildesheim, wo sie literarisches Schreiben und Lektorieren studiert. Außerdem arbeitet sie an einem neuen Romanprojekt und hat sogar schon mehr als eine Seite geschafft. Hallo Lisa, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich über die Einladung, dankeschön.
Sehr gerne. Du meldest dich gerade aus Hildesheim, vermute ich, oder steckst du gerade woanders?
Nee, genau, ich bin in Hildesheim, sitze in meinem WG-Zimmer und es könnte sein, dass hin und wieder mal eine Katze miaut. Das bitte ich zu entschuldigen.
Fantastisch. Keine Entschuldigung nötig.
Ja, wie geht es dir?
Mir geht's ausgezeichnet, würde ich sagen. Ich bin richtig froh, dass jetzt wieder die Uni in Präsenz stattfindet. Das genieße ich total. Und ja, an der Domäne in Hildesheim ist es auch einfach ein schöner Ort zu studieren.
Mich interessiert ja tatsächlich, was für ein Romanprojekt hast du mit 12 angefangen?
Ich weiß gar nicht, wie ich damals auf die Idee kam, aber die Idee war, dass zwei Schwestern mit ihren Eltern in den Urlaub fliegen wollen. Und auf dem Weg in den Urlaub stürzt das Flugzeug ab. Und die beiden Schwestern sind die einzigen, die überleben und sitzen dann halt mitten im Urwald und müssen sich durch den Urwald zurück in die Zivilisation kämpfen. Ich habe dann halt nur sehr schnell festgestellt, dass ich keine Ahnung vom Überleben im Urwald habe. Und damals gab es dann halt noch nicht so richtig Google oder weiß ich gar nicht, gab es das damals schon? Auf jeden Fall nicht so, dass ich wusste, wie damit umzugehen ist. Und dann war ich von diesem Rechercheaufwand so erschlagen, dass ich eigentlich nur kurz die Szene mit dem Flugzeugabsturz geschrieben hatte und das war's dann.
Aber wir haben gehört, es gibt auch noch ein neues Romanprojekt. Worum geht es da?
Ah, das ist jetzt immer so der Schlüsselmoment. Schaffe ich den Pitch kurz und knackig oder nicht? Da ich gerade so mitten in der Entwicklung stecke, dauert es ein bisschen länger. Aber im Endeffekt geht es um ein dörfliches Ambiente in einem sehr konservativen Umfeld und um einen Vater und eine Tochter, die in dieses Dorf ziehen, die gerade ihre Mutter und Ehefrau verloren haben. Das heißt, es geht so ein bisschen um Trauer und dann um dieses Klarkommen in einem katholischen Umfeld. Der Arbeitstitel, ich weiß nicht, ihr dürft ihn auch rausstreichen, er lautet Fick die katholische Kirche.
Okay, also wir haben, glaube ich, das ist der erste Podcast, bei dem ich einstellen muss, nach dem Hochladen nicht für Kinder geeignet, aber wunderbar. Dann machen wir so.
Ja, ist der Arbeitstitel, wird definitiv auch nicht so bleiben, aber ja. Es geht so ein bisschen um so eine Auseinandersetzung mit Konservativismus.
Machen wir mal eine Verbindung von deinem ersten Romanprojekt mit 12 und dem, da geht es um Figuren, die völlig einsam in einer Umgebung sind, die lebensfeindlich ist. Ist das so ein Thema von dir?
Habe ich noch nicht so drüber nachgedacht, aber könnte schon sein. Also ich tendiere auf jeden Fall zu tragischen Figuren, die irgendwas mit sich rumschleppen und noch nicht so ganz aufgearbeitet haben. Also könnte schon sein, ja.
Und welche Themen und Charaktere interessieren dich so, wenn du selbst liest?
Ja, also ich muss sagen, ich mag das Kaputte so ein bisschen. Ich habe gerade mit großer Freude die ersten zwei Bände von Virginie Despentes Das Leben des Vernon Civitex gelesen und bin jetzt am dritten Band. Und ich muss mal kurz überlegen, was habe ich denn davor gelesen? Ja, aber das trifft es ganz gut. Also solche Sachen mag ich. Realismus, psychologischer Realismus, in dem es einfach darum geht, so eine Figur wirklich so zu durchleuchten und zu verstehen.
Vernon Civitex als Realismus zu bezeichnen, finde ich auch also gewagt zumindest.
Naja, zumindest psychologischer Realismus. Okay, ja. Ich hatte dazu tatsächlich ein Seminar im letzten Semester. Deswegen bin ich da gerade relativ sattelfest. Also im Sinne von nicht natürlich die Handlung ist realistisch, sondern die Figuren werden so, man taucht so sehr ein in die Figuren, dass sie nachvollziehbar werden. Ich glaube, das ist eher damit gemeint. Okay. Genau. Und davor habe ich, Julie C. habe ich auch gelesen, ihren neuen Roman. Über Menschen war das, genau. Fand ich auch sehr spannend.
Worum geht's da? Also was hat dich da besonders fasziniert?
Also in erster Linie war die Figur, also die Protagonistin, eine Figur, mit der ich mich richtig gut identifizieren konnte. Es geht um eine Werbetexterin aus Berlin und ich habe ja auch 7 Jahre in Werbeagenturen gearbeitet. Deswegen war so das Verständnis für die Leiden im Berufsleben dieser Figur auf jeden Fall da. Und dann zieht sie in ein kleines Dorf in Brandenburg. Ich bin zwar aus Süddeutschland, aber so kleine Dörfer sind mir auch vertraut. Und trifft dann auf die Rechte in diesem Land sozusagen. Und dann geht es um die Auseinandersetzung damit. Und dann auch die Frage, die dann im Vordergrund steht, darf man mit Nazis reden? Darf man Nazis auch irgendwie mal doch ein bisschen sympathisch finden vielleicht sogar? Oder auch nicht? Fand ich ein spannendes Thema.
Wir haben ja jetzt schon so unterschiedliche AutorInnen-Namen gehört und das führt uns so ein bisschen zu der nächsten Frage, und zwar: Hast du literarische Vorbilder und wenn ja, wer sind die?
Im Sinne von so möchte ich auch schreiben können?
Ja, entweder im Sinne von so möchte ich auch schreiben können oder im Sinne von die finde ich irgendwie richtig gut und die bewundere ich total.
Was ich wirklich mag, ist der Schreibstil von Virginie Despentes, weil ich bei ihr wirklich das Gefühl habe, dass sie einem so verbal die Fresse poliert, sage ich mal. Ich habe auch die King Kong-Theorie von ihr gelesen. Das ist ja ihre Essaysammlung zum Thema Feminismus. Und so radikale Ansichten, die einen wirklich rauskitzeln und so ein bisschen aus der Comfortzone rausholen, finde ich wirklich spannend. Ansonsten finde ich das Thema Vorbilder gar nicht so wichtig irgendwie. Also es muss halt ein Text sein. Ein Text muss mich berühren, aber wer den geschrieben hat, ist dann eigentlich relativ egal. Es sei denn natürlich, diese Person hat frauenfeindliche, rassistische, gewalttätige Ansichten, sowas in der Art. Aber ansonsten es gibt Text. Benedikt Wells fand ich auch ganz toll, vom Ende der Einsamkeit. Heartland wiederum fand ich nicht so spannend. Also das ist so, kommt immer auf den Text an.
Also ich habe das persönlich immer so ein bisschen so, wie ich lese ein Buch und lese dieses Buch und denke so, wie kommst du dazu, den Text zu schreiben, von dem ich seit Jahren geträumt habe und noch nicht mal weiß, dass ich davon überhaupt geträumt habe? So wie hast du das aus mir rausgeholt? Also was hast du da irgendwie, bei wem hast du solche Momente oder bei welchem Buch vielleicht hattest du solche Momente, wenn Namen auch vielleicht gar nicht so wichtig sind?
Schwierige Frage.
Ist gemein. Also es ist ja auch immer so ein bisschen Affekt, ne? Und dann, man erinnert sich dann am Ende auch, also man erinnert sich ja nicht dran, wenn man danach gefragt wird.
Ja, voll. Also morgen kann ich dir die Frage bestimmt beantworten. fällt mir gerade tatsächlich ad hoc nichts ein. Kurz auf meinen Bücherstapel gucken, der sehr unorganisiert ist. Ja, aber das ist auf jeden Fall immer ein Moment, der wirklich magisch ist, wenn man Dinge liest, Situationen beschrieben oder Gefühle beschrieben bekommt, die einem sehr vertraut sind und auf die, also wo man trotzdem genau deswegen vielleicht nie auf die Idee gekommen wäre, darüber mal zu schreiben, so diese alltäglichen, feinen Dinge.
Okay, wir versuchen jetzt mal so eine kleine Überleitung zum Text. Sie ist vielleicht so ein bisschen holprig, aber die nächste Frage ist: Isst du eigentlich gerne Fleisch?
Zu meiner Beschämung muss ich sagen, ja.
Warum, wenn ich fragen darf? Also so ohne Vorwurf, aber ich glaube, jeder, der irgendwie Fleisch isst oder kein Fleisch isst, natürlich auch, macht sich ja dazu vielleicht Gedanken einfach.
Vor 10 Jahren war ich tatsächlich radikale Veganerin und habe wirklich versucht, so jeden in meinem Umfeld zu missionieren. Wie lange habe ich das durchgezogen? Ich glaube, 2,5 Jahre etwa. Mhm. Das war sehr hart für meinen Vater, weil der Jäger ist und leidenschaftlicher Fleischesser. Wir hatten auf jeden Fall einige Diskussionen, auch so an Weihnachten und so. Es war richtig schön. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so okay, mir fehlt was. Mein Körper möchte, es fing an mit Käse. Dann habe ich angefangen wieder Käse zu essen hatte, war dabei ein wirklich schlechtes Gewissen. Das erste Käsebrötchen, das ich mir beim Bäcker gekauft habe, ich habe eine Viertelstunde gebraucht, um mich zu entscheiden, kann ich das jetzt moralisch mit mir vereinbaren, ein Käsebrötchen beim Bäcker zu kaufen oder nicht. Ja. Und dann war der Sprung irgendwann bei Fisch und dann ging es irgendwie wieder los mit Fleisch und dann habe ich, glaube ich, 2 Wochen lang Buttercroissants gegessen. Und es war irgendwie einfach so ein, oh, war einfach gut. Und ich habe es dann, glaube ich, einfach verdrängt. Also ich habe jetzt einfach so ein bisschen Abstand davon genommen, diese Verantwortung zu übernehmen. Ja, wobei ich da schon auch wieder ein bisschen drüber nachdenke.
Klingt so ein bisschen nach so einer Bauchentscheidung, dass du irgendwie gemerkt hast, ich brauche das jetzt irgendwie für mich, vielleicht gar nicht körperlich, sondern mehr zum Wohlfühlen oder so.
Ich hatte schon, glaube ich, den Eindruck damals, dass es auch eine körperliche Sache ist. Und dann war ich lange in dem Thema drin, so soll ich dieses Körpergefühl, diesen Wunsch nach einer bestimmten Ernährungsweise ignorieren oder soll ich dem nachgehen? Und dann dachte ich, wenn ich es ignoriere, dann bin ich halt ganz schnell irgendwie in so einer essgestörten Beziehung zu Lebensmitteln, so sich was verbieten, ungesund, weiß nicht, ich bin auch irgendwie in einer Zeit groß geworden, wo junge Mädels auch ständig irgendwie Diät gemacht haben und sowas und irgendwie wollte ich da, glaube ich, auch so ein bisschen weg.
Ja, dann würde ich sagen, wir hören den Text jetzt mal kurz, also dann wird, glaube ich, auch klar, warum diese holprige Überleitung überhaupt passiert ist und hören uns danach wieder.
Moin. Also, es ist heute ein sehr spezieller Tag für mich, weil es meine allererste Lesung ist. Und deswegen habe ich mit Jan und Milena besprochen, dass ihr auf gar keinen Fall nüchtern bleiben dürft. Und deswegen rufe ich jetzt den nächsten Schnaps aus. Alle versorgt? Der Titel meines Texts lautet Fleisch. Zwischen Essig und Gewürzgurken atmete er 3-mal tief ein und aus, dann schob er den Einkaufswagen an. Heute ist es soweit, dachte er. Ganz bestimmt. Sein Herz klopfte. Es klopfte so stark, dass man sein feinsäuberlich gebügeltes Hemd hätte vibrieren sehen können. Hätte jemand hingesehen. Doch niemand sah, wie er mit klopfendem Herzen dem Höhepunkt seiner Woche entgegenlief, und das hatte einen guten Grund. Es hatte eine Weile gedauert, bis er den idealen Zeitpunkt ermittelt hatte. Am späten Vormittag war zu viel los, was es ihm unmöglich machte, seinen Einkauf zu erledigen, geschweige denn zu genießen. Er fühlte sich dann beobachtet, was ihn daran hinderte, alles ganz genau in sich aufzunehmen. Also war er um 6 Uhr morgens aufgestanden, um direkt nach Ladenöffnung zur Fleischtheke zu eilen. Aber das war auch nichts gewesen, denn das Thekenpersonal war so kurz nach Ladenöffnung noch nicht im Arbeitsmodus. Sie standen hinter der Theke zusammen, redeten und lachten. Er stand davor, sie standen ihm gegenüber. Eine Armee aus Wurstaufschneidern und Fleischmesserwerfern. Sie hatten ihn beäugt, als wollten sie ihn alle gleichzeitig bedienen. Er verließ die Theke mit Ohren so rot wie Carpaccio, ging in den Discounter nebenan und versteckte sich für den Rest des Tages in seiner Wohnung. In jener Woche hatte er vegetarisch gegessen. Die perfekte Zeit war weder um 7 Uhr morgens noch eine Stunde später, denn dann waren die Rentner da, die immer endlos mit dem Thekenpersonal schwatzten. Auch am späten Vormittag war zu viel los. Junge Familien mit Kindern, deren Münder immer klebrig waren. Und am Nachmittag bevölkerten verkaterte Studenten den Markt. Abends kamen die gestressten Berufstätigen, die er bemitleidete, weil sie samstags arbeiten mussten. Nein, die perfekte Zeit war zwischen 12 und 13.30 Uhr, denn da saßen Rentner und Familien beim Schnitzel, die Studenten schliefen noch und die Berufstätigen saßen sich das Sitzfleisch platt. Als er auf die Theke zuging, flog sein Blick voraus. Die Theke war menschenleer. Er sah weder Personal noch andere Kunden. Sein Herz setzte für einen Moment erschrocken aus, um danach doppelt so schnell zu schlagen. Er hatte Herrn Meier entdeckt, der sich wohl gebückt haben musste, Jedenfalls stand er nun hinter der Auslage und betrachtete sie mit Hingabe. Er wünschte, er wäre die Auslage. Er wünschte, er würde vor Herrn Meier liegen und Herr Meier würde nach ihm greifen, so wie er gerade nach dem Rehrücken griff. Während er auf die Theke zuging, prüfte er die Umgebung auf etwaige Störungsfälle. Die Käsefrau war 4 Meter entfernt und kümmerte sich um zerfließende Bries und Camemberts mit Asche. Sie schrie ohnehin immer so laut, vermutlich war sie schwerhörig. Gut so, sie durfte nichts mitbekommen. Er war schließlich nicht der entspannteste Typ Mensch, selbst in seinen entspannten Momenten. Jetzt stand er vor der Theke. Herr Meier war noch immer mit der Auslage beschäftigt, er konnte ihn ungestört beobachten. Die Ärmel seiner dunkelblauen Uniform waren hochgekrempelt und gaben den Blick auf kräftige Unterarme frei, die in große und starke Hände mit dicken Venen übergingen. Sein Blick wanderte Herr Meiers Arme hinauf. Er war groß, bestimmt 1,80, und er war gewiss kein Fliegengewicht. An seiner bulligen Brust, an die man sich bestimmt hervorragend schmiegen konnte, war das Namensschild angebracht. Er kannte Herrn Meiers Namen von diesem Schild. Herr Meier kannte seinen Namen nicht. Er versuchte zu erkennen, wie schnell Herr Meiers Herz schlug, da sah der auf und ihre Blicke trafen sich. Mit knochenlosen Knien stand er schwankend und rang nach Luft. Herr Meier schien seine Aufregung nicht zu bemerken. »Ach, guten Morgen! Wieder eine Woche vorbei, was?« sagte der gut gelaunt. »Ja«, antwortete er und fühlte sich wie ein Stück Leber. »Was darf's heute sein?« fragte Herr Meier gespannt. Ach, wie sehr er das an Herrn Meier mochte. Der war immer gut gelaunt, immer an ihm interessiert. Wenn er lächelte, bildeten sich 2 kleine Grübchen auf der rasierten Wange. Nur links, die rechte Wange war glatt und rosig. Wie gerne er einmal in diese Wange beißen würde. Nicht zu fest, nur ein bisschen. 300 Gramm Rinderhack bitte und 100 Gramm gekochten Schinken und 150 Gramm Brät, brachte er heraus. »Der Schinken von letzter Woche, war der recht?« fragte Herr Meier. Herr Meier erinnerte sich an seinen Schinken. Sein Gesicht wurde warm und endlich taute seine Zunge auf. Der war perfekt, Trüffelschinken, mit gesalzener Butter und Baguette. Ach, hören Sie auf, sie kicherten. »Wie waren die Rouladen letzte Woche?« »Sehr gut«, sagte er und spürte einen Semmelknödel im Hals. Er sah sich zu Hause alleine am Tisch sitzen. Herr Meier nahm lächelnd das Schinkenstück, obwohl es bereits geschnittene Scheiben gab, und ging damit zur Schneidemaschine. »Ich mache Ihnen geschwind einen frischen Aufschnitt«, rief er über seine Schulter. Wie aufmerksam Herr Meier war. Mit rhythmischen, kräftigen Bewegungen schnitt Herr Meier den Schinken und rapierte die Scheiben liebevoll auf dem Einschlagpapier. Er könnte Herr Meier ewig dabei zusehen. »Wissen Sie was? Machen Sie 200 Gramm von dem Schinken«, rief er in Herr Meiers Richtung. »Und mit dem Hack und dem Brät? Was machen Sie denn damit?«, fragte der, als er zurück von der Schneidemaschine kam. »Italienischen Auflauf mit Tomaten, Ricotta und Parmesan.« »Das klingt ja vorzüglich. Und als Beilage? Baguette oder Nudeln?« »Frag ihn, ob er vorbeikommen möchte. Lad ihn zum Essen ein. Mach schon.« »Darf's noch was sein?« fragte Herr Meier mit Blick auf die Dame, die sich nun ebenfalls an der Fleischtheke angestellt hatte und wartete. »Nein, danke.« Er strich sich über den Mund und senkte die Augen. Sein Blick fiel auf die Hühnerherzen. »Dann bis nächste Woche«, sagte Herr Meier und lächelte. »Bis nächste Woche.« Ein letzter Blick auf die Grübchen, die Uniform, die Hände. Dann wandte er sich um. Er spürte die Kühle des Fleischpakets in seinen Händen und legte es zu Milch, Baguette, Kaffee, 6 Äpfeln, für jeden Tag einen, Parmesan, Ricotta, Dosentomaten, Fusilli, 2 Flaschen Primitivo, den guten für 6 €, den Erdbeeren und den Pralinen. Er steuerte den Wagen zum Weinregal und stellte eine Flasche zurück. Auch die Pralinen, obwohl er kurz zögerte. Die Erdbeeren blieben im Wagen. Vitamin C. Nächste Woche würde er fragen. Nächste Woche. Ganz bestimmt. Dankeschön.
Ja, Lisa, wo gehst du gerne einkaufen?
Ja, das ist immer so ein leidiges Thema bei uns, auch in der WG, weil einer meiner Mitbewohner und ich, wir sind leidenschaftliche Edeka-EinkäuferInnen, weil wir Wert legen auf schönes Ambiente und schön angerichtete Lebensmittel. Wir sind da sehr empfänglich. Und der Rest der WG möchte aus finanziellen Gründen eher beim Discounter einkaufen. Also ja, gerne Edeka auf jeden Fall. Oder so schöne kleine Metzgereien.
So schönes Ambiente und hübsch angerichtet, da denke ich auch sofort an, du bist ja auch freiberufliche Werbetexterin. Spielt das dann eine Rolle? Also denkst du, ich gehe gerne in einen Supermarkt, wo ich als Werbetexterin vielleicht auch verstanden werde, wo Menschen das für mich schön arrangieren, so wie ich Worte schön arrangiere für Menschen, damit sie Dinge kaufen?
Ja, voll. Also ich verstehe auf jeden Fall die Psychologie hinter solchen Dingen, dass es wichtig ist, einfach eine schöne Umgebung, irgendwie Emotionen einfach. Ja, ist für mich ein wichtiges Thema.
Das Fleisch hat ja so einen bestimmten Stellenwert in deinem Text. Würdest du sagen, dass Fleisch sexy ist als Lebensmittel?
Nee, ich glaube nicht. Aber sind... Nee.
Aber warum ist es dann in deinem Text als so eine, es ist ja schon so ein Ding, über das diese Beziehung funktioniert, das Fleisch. Wenn es nicht sexy ist, was dann? Warum Fleisch? Warum ist es nicht der Käsetheken-Verkäufer?
Also natürlich so das Thema fleischliche Begierde, so dieses körperliche Raw vielleicht so, dieses, keine Ahnung, mit, ja, so, ne, wie auch er an einer Stelle ja in die Wange von Herrn Meier beißen möchte und so, wie man auch in ein Stück Fleisch einfach beißt. Ja, aber tatsächlich ist die Geschichte, wie ich da drauf gekommen bin, auch einfach, dass ich meine, so einen Flirt an der Fleischtheke beobachtet zu haben. Der ging nicht so lange und war auch nicht so intensiv und der Einkaufende war auch nicht so extrem schüchtern wie jetzt mein Protagonist. Aber ich habe da einfach sowas wahrgenommen und dann dachte ich, ach, das wäre doch irgendwie nett, darüber zu schreiben. Und deswegen wurde es dann auch die Fleischtheke. Und dann fand ich es eben witzig, sozusagen, okay, Fleisch, fleischliche Begierde, Bock. Der Körper hat einfach Bock.
Ging es dir in dem Text auch darum, ein bisschen so bestimmte Geschlechterklischees, die man vielleicht im Kopf hat, aufzubrechen?
Hätte ich, glaube ich, nicht per se drüber nachgedacht. Also, ist eine gute Frage, warum ich mich dann doch entschieden habe, dass es zwei Männer sind. Ich meine, in dem Moment, der mich inspiriert hat, waren es auch zwei Männer. Ich hatte damals auch ein weiteres, mittlerweile gescheitertes Romanprojekt am Laufen, wo es auch, der Protagonist war ein schwuler Mann. Ich glaube, das war vielleicht auch noch so präsent einfach.
Ja, man lässt sich wahrscheinlich kaum vermeiden. Also wenn ich an so einen Metzger denke, das ist ja nur wirklich was so ein krasses Bild von Männlichkeit irgendwie ist. So ein krass klischiertes Bild von Männlichkeit auch. Also ob das jetzt absichtlich aufbricht oder nicht, es wird auf jeden Fall so ein bisschen aufgebrochen. Also gerade auch durch den Einkaufenden, der tatsächlich eine sehr schüchterne, also fast schon in Richtung einer psychischen Störung, würde ich sagen, schüchtern und gleichzeitig besessen ist. Ja, keine Frage, nur eine Analyse, vielleicht auch eine falsche.
Wie habt ihr es denn gelesen? Ist Herr Meier auch interessiert oder ist er nur höflich professionell? Weil das weiß ich selber irgendwie nicht so ganz genau.
Also ich muss sagen, ich habe selber lange auf dem Markt gearbeitet und bin sehr geübt darin, professionell freundlich zu sein. Von daher habe ich seine Freundlichkeit auch eher als professionell interpretiert. Wie siehst du das, Jan?
Ja, schwierig. Also du hast auf dem Markt gearbeitet, deshalb kennst du dich wahrscheinlich besser mit so Beziehungen aus, die sich zu so Stammkunden bilden. Also sie kennen sich ja. Ich weiß auch gar nicht, ob sie sich mit, kennen sie sich mit Namen? Spricht der Metzger ihn mit Namen an?
Nee, ne? Nur der Einkaufende kennt den Namen von Herrn Meier, aber umgekehrt nicht.
Ja. Vielleicht ein bisschen mehr als Stammkunden, aber da fehlt mir auch tatsächlich die Einzelhandelserfahrung, um zu verstehen, wie man so Stammkunden behandelt.
Ja, das kann tatsächlich auch stark variieren, kenne ich zumindest so aus meinem Alltag. Es gibt so Stammkunden und Kundinnen, da weiß man wirklich auch viel über deren Privatleben und die packen das auch gerne aus. Und dann gibt es Leute, die kommen halt vorbei und machen ihren Standardeinkauf und sagen eigentlich nicht viel mehr, außer bitte 1,5 Kilogramm Äpfel oder so.
Ja, du bist ja nicht so, weiß nicht, hallo Frau Meier, schön, dass Sie wieder da sind. Wie geht's den Enkeln? Wieder ein Kilo von diesen wunderbaren roten Äpfeln, die wir jetzt heute hier haben. Die sind ganz besonders frisch.
Also ich bin nicht so, aber ich hatte eine Kollegin, die durchaus so war. Okay. Die wusste auch von allen die vollen Namen, also Vor- und Nachname oft und so. Aber die stand auch schon um die 50 Jahre auf dem Markt. Das ist dann auch eine andere Sache.
Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich würde es mir wünschen. Ich würde es mir für beide wünschen, dass sie irgendwie noch zusammenkommen, irgendwann.
Fortsetzung folgt.
Ja, über, weiß ich nicht, leckeren Trüffelschinken, Fachsimpeln.
Genau,
aber ich wollte euch noch fragen, ob ihr eigentlich Fleisch esst.
Ja, ich esse tatsächlich Fleisch auch gerne, aber ich versuche natürlich irgendwie nicht Billigfleisch oder ähnliches, sondern eher als, sagen wir mal, Genuss.
Ja, also ich esse tatsächlich schon ziemlich lange kein Fleisch mehr. Ich war 5, als ich so verstanden habe, dass Fleisch aus Tieren besteht, und dann habe ich es irgendwie aufgehört zu essen. Und das war ganz spannend, weil das damals auch gar nicht so verbreitet war, dass Menschen kein Fleisch essen, und ich musste mich wahnsinnig oft rechtfertigen bei den Eltern von meinen Freundinnen und so weiter.
Und bis heute durchgezogen?
Ja, genau. Ich habe auch eine Zeit lang mal vegan gegessen, aber das habe ich dann tatsächlich aus relativ ähnlichen Gründen wie du nicht weiter durchgezogen, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe wahnsinnig Bock auf Käse und Butter und so weiter. Ich mag mir das irgendwie nicht nehmen lassen.
Dann, ja, wären wir durch. Vielen Dank, Lisa. Uns findet ihr im Internet unter lesebühne-textgenuss.de, wie üblich. Wir haben auch diverse Social Media Accounts, die sind alle da verlinkt. Ansonsten einen schönen Abend, esst ein bisschen leckeres Fleisch oder leckeren Fleischersatz, je nach Vorliebe und ja, Stand des Vegetarismus-Veganismus. Und habt einen schönen Abend.
Tschüss, vielen Dank.
Tschüss.
Bis bald.
Danke, Lisa. Ciao.